Herzlich willkommen zur audiodeskriptiven Einführung zum Stück Lajos von Roland Schimmelpfennig, das am 29. September 2023 im Deutschen Schauspielhaus Hamburg Premiere feierte und nun beim diesjährigen Berliner Theatertreffen aufgeführt wird. Eine unabhängige Jury wählte aus über 600 Premieren der aktuellen Spielzeit 10 bemerkenswerte Inszenierungen aus. Die Teams dieser 10 Produktionen reisen von ihren jeweiligen Ursprungstheatern nach Berlin und spielen ihr Stück im Haus der Berliner Festspiele sowie an anderen Berliner Theaterhäusern. Als Mythenneuverdichtung dreht sich Lajos, ein anderthalbstündiger Monolog, um die Frage, welche Schuld Vorfahren an ihre Nachfahren weitergeben. Der gesamte Monolog ist auch als reines Hörstück fesselnd und gut erlebbar. Daher wird es, anders als Sie von Hörtheaterstücken gewohnt sind, keine Beschreibungen zeitgleich zur Aufführung selbst geben. Wir werden versuchen, Ihnen bereits an dieser Stelle einen guten Überblick über wichtige Spielelemente auf der Bühne zu geben. Aus der Ankündigung des Theatertreffens: Theben ist eine Stadt der Gewaltexzesse, als der aus dem Exil zurückgeholte Lajos den Thron besteigt. Die Erwartungen der BürgerInnen sind immens. Doch warum bleiben der neue König und seine Frau Jokaste kinderlos? Hat der junge Chrysippos damit zu tun, der Lajos nach Theben begleitete? Oder ist ein Orakelspruch der Seherin Pythia der Grund? Dann taucht die Sphinx auf, ein geheimnisvolles Tierwesen, das Schrecken und Chaos sät. König Lajos, der Vater des Ödipus, kommt in der griechischen Mythologie nur am Rande vor. Autor Roland Schimmelpfennig und Regisseurin Karin Bayer stellen ihn im zweiten Teil ihrer fünfteiligen Serie Anthropolis ins Rampenlicht mit einem frei erdichteten Monolog, der sich auf die erhaltenen antiken Quellen stützt. Erzählt, verkörpert, gespielt und interpretiert wird die vielstimmige Textfläche, in der von Lajos über den politischen Rat von Theben bis hin zu Pythia alle zu Wort kommen, von einer fulminanten Lina Beckmann, die sämtliche Rollen übernimmt und in jeder einzelnen in vollem Umfang überzeugt. Aus dem Statement der Jury: Nach Pentheus und vor Ödipus ist Lajos der rechtmäßige Thronfolger in Theben. Roland Schimmelpfennig erfindet im zweiten Teil der fünfteiligen Anthropolis-Serie für die antike Nebenfigur eine eigene Biografie. Dabei nimmt er sich Raum für Mythen und Möglichkeiten, genauso wie für Dönerbuden und knatternde Motorroller. Denn die Überlieferungen der alten Griechen, all die kranke Scheiße, das sind schließlich nur Mutmaßungen. Hier sind Götter im Spiel, genauso wie fliegende Katzen und verbannte Königssöhne, manche mit durchbohrten Füßen. Künstlerisches Team: Regie Karin Bayer, Bühne Johannes Schütz, Kostüme Vicke Naujox, Musik Jörg Gollasch, Licht Annette Termeulen, Video Foxy Bärenklau, Dramaturgie Sibylle Meyer, Mitarbeit Bühne Anna Wörl, Mitarbeit Kostüme Theresa Heiß, Besetzung Lina Beckmann. Im Video Lina Beckmann als Lajos, Goya Brunnert als Chrysippos, Josephine Israel als Eurydike, Ernst Stötzner als Kreon, Julia Wieninger als Jokaste, Michael Wittenborn als Teiresias. Der Saal im Haus der Berliner Festspiele. Das Haus der Berliner Festspiele ist im Stil der westdeutschen Nachkriegsmoderne erbaut und wurde 1963 eröffnet. Der schlichte Saal ist mit rechteckigen Holzplatten in mittelbrauner Esche vertäfelt und bietet Platz für knapp 1000 Menschen. Er verfügt über ein Parkett und einen Rang, der sich über die Rückseite des Saals zur linken und rechten Saalseite hin erstreckt. Die Bestuhlung besteht aus senfgelb bezogenen Theaterklappsesseln, die in langen Reihen in einem leichten Bogen angeordnet sind. Die etwa einen Meter erhöhte Bühne ist 14 Meter breit, 8 Meter hoch und reicht ungefähr 16 Meter nach hinten. Personen- und Kostümbeschreibung: Lina Beckmann ist Anfang 40, mittelgroß und sportlich. Sie ist weiß. Ihr nackenlanges, welliges, blondes Haar trägt sie hinten zu einem kleinen Dutt zusammengebunden. Vorne und an den Seiten hängen einige kurze Haarsträhnen herab. Lina hat sehr helle blaue Augen, eine spitze Nase und ein fliehendes Kinn. Sie trägt ein übergroßes weißes Hemd mit hochgekrempelten Ärmeln, das im Bund ihrer weiten Pluderhose aus schwarzem Stoff steckt. Oft rutscht ihr linker Ärmel herunter. Fahrig schiebt sie ihn jedes Mal wieder hoch. Unter dem Hemd trägt sie ein weißes Herrenunterhemd, darunter ein beiges Bustier. Im Laufe des Stücks wird Lina zunächst das Hemd und später auch das Unterhemd ausziehen. Ihre Füße stecken in knöchelhohen, schwarz-weiß-roten Sneakern. Auch diese zieht sie im Verlauf aus und ist dann barfuß. Meist illustriert Lina mit wenigen Gesten ihren Monolog. Immer wieder nimmt sie unterschiedliche Rollen ein und spricht als Erzählerin, aber auch in der Ich-Perspektive der verschiedenen Personen. Dabei verändert sie ihre Stimme, Gesichtszüge und Körperhaltung. Als Bürgerrat von Theben zieht sie sich einen schwarzen Mantel über und setzt eine Halbmaske auf. Die hellgraue Maske bedeckt ihre obere Gesichtshälfte, hat angespannte Brauen, eine große Nase und einen Oberlippenbart. Nur Linas Mund steht frei. Als Bürgerrat humpelt sie leicht, bewegt sich ungelenk mit eingeknicktem, schiefem Oberkörper. Kurz vor Ende des anderthalbstündigen Monologs nimmt Lina die Rolle der Sphinx ein. Dafür zieht sie sich ein überlanges, ärmelloses Paillettenkleid, das wie eine lange Schürze gearbeitet ist, über die Schultern und hängt es sich vor den Körper. Das Kleid funkelt in verschiedenen Blautönen und in der Körpermitte von der Taille abwärts in Silber mit smaragdgrünen kleinen Halbkugeln. Lina schmiert sich Heilerde über Ausschnitt, Gesicht und in ihr Haar. Um die Augen und an die Schläfen zieht sie einen dicken Strich schwarzer Schminke, die dann wie eine Augenbinde wirkt. Durch das Verstellen ihrer Stimme oder das Sprechen in ein Mikrofon sind alle Rollenwechsel auch ohne Audiobeschreibung gut verständlich. In einigen Szenen macht Lina jedoch performative Aktionen oder holt Spielrequisiten und stoppt ihren Monolog entweder einen kurzen Moment oder, mit Musik unterlegt, maximal 1 bis 3 Minuten. Bei einigen rhythmischen Musikeinspielungen bewegt sich Lina cool tänzerisch. Das Bühnenbild und wichtige Spielelemente. Der riesige Bühnenraum mit schwarzem Boden ist weitestgehend leer und wirkt wie eine düstere Brachfläche. Er ist durch eine Rückwand und 2 Seitenwände begrenzt. Auf diese sind abgestufte und sich überlagernde Grautöne unsauber in überdimensionalen, waagerechten Pinselstrichen aufgetragen. Darauf breiten sich in der Mitte und den beiden hinteren Ecken große schwarze Farbflächen wolkenartig wie unheimliche Schatten aus. Schwarze Farbe, von den Schatten in breiten Farbschlieren hinabgeronnen, durchzieht das Grau unregelmäßig. In die linke Seitenwand ist ein schmaler Durchgang eingelassen. Daneben hängt ein Waschbecken und eine Reihe mit 4 leeren Abflussrohren ohne Becken. Das Becken ist völlig mit schwarzer Farbe verdreckt, als ob die Farbe von der Wand abgelaufen wäre. Parallel zur Seitenwand steht ein 2-stufiges schwarzes Podest. Leicht geschwungen verläuft es nach hinten bis zur Rückwand. Auf der breiten 1. Stufe stehen 7 dreibeinige Hocker aus schwarzem Metall. Auf der 2. Stufe liegt eine Drehleier, die Lina später spielt. Eine Drehleier ist ein mechanisiertes Streichinstrument und ähnelt einer Mischung aus Geige und Laute. Die Töne werden erzeugt, indem die Saiten von einem eingebauten Rad angestrichen werden, das mittels einer Kurbel gedreht wird. Das kastenähnliche Instrument mit Resonanzkörper aus Holz ist etwas mehr als 1,5 Meter lang, 35 Zentimeter breit und 25 Zentimeter hoch. In der rechten Seitenwand befinden sich in der hinteren Ecke eine kleine Tür und weiter mittig eine hohe schwarze Platte, die oben in einem Dreieck zusammenläuft und ein stilisiertes Haus andeutet. Davor liegt ein Haufen Mulcherde. Einige Meter vor der Rückwand führt eine ca. 20 cm hohe rostige Metallschwelle fast über die gesamte Bühnenbreite, vom Mulchhaufen rechts bis zum Podest links, und trennt dabei den hinteren Bühnenbereich vom vorderen. Links vorne am Bühnenrand liegt ein 2. kleinerer Mulchhaufen. Daneben stehen ein schwarzer Tisch und ein Mikrofonständer mit Mikro. Etwas dahinter, schräg versetzt, ist ein Stapel mit hellgrauen, handgeformten Leichtbausteinen, mauerartig aufgebaut. Insgesamt sind es 20 Steine aus Kreidematerial, 5 übereinander, 4 nebeneinander. Im Laufe des Stücks wird Lina einige Steine umschichten, zu einem improvisierten Rednerpult stapeln und wieder auseinanderlegen. Hinter den hellgrauen Steinen liegt ein zusammengerollter roter Teppich, der von ihr für den Auftritt des Königs Laios in Theben über Schwelle und vordere Bühne ausgerollt wird. Auf der rechten Seite steht eine mit Kostümen beladene Schubkarre. Davor liegt die lebensgroße Puppe einer Kuh seitlich auf dem Boden, mit dem Rücken zum Publikum. Sie besteht aus weiß bemaltem Schaumstoff und Styropor mit Stoffelementen. An Kopf und Nacken sind verschmierte Blutflecke. Wenn Lina die Geschichte von der Ankunft des neuen Königs Laios erzählt, spielt sie in einer längeren Monologpause den jungen Laios als ausgesetztes Kind im Wald und reißt wie ein Tier schreiend blutige Stücke aus dem Bauch der Kuh heraus und stopft sich diese in den Mund. Ihr Gesicht ist an Blut und Rotz verschmiert. Während des Stücks bleibt die Bühne meist im schummrigen Halbdunkel. Oft sind nur Lina Beckmann oder der vordere Teil der Bühne beleuchtet. Lediglich wenn Laios als Junge im Wald ausgesetzt ist und von der toten Kuh frisst, wird die Bühne rot und grün ausgeleuchtet. Auf der rechten Seitenbühne stehen 5 übergroße Papiermasken im Stil eines antiken Chors auf unterschiedlich hohen schwarzen Metallstäben bereit. Die Münder der 5 hellgrauen Gesichter stehen weit offen, die aufgerissenen Augen sind schwarz gemalt. Wenn Lina den Einzug des Chors der Bürger von Theben ankündigt, stellt sie die Masken in einer Reihe auf die Metallschwelle. Sie mimt verschiedene BürgerInnen, indem sie sich dazustellt, eine der übergroßen Chormasken in die Höhe reckt oder einfach auf sie verweist. Etwas später setzt Lina als Sängerin eine weitere Maske auf. Die Maske ähnelt mit ihren aufgerissenen Augen und geöffnetem Mund den Chormasken in Größe und Stil, wirkt aber lebendiger. Sie ist in hellem Beige gehalten, hat getuschte Wimpern, Lidschatten, Wangenrouge und rot geschminkte Lippen. Dazu ist dichtes, lockiges Haar modelliert. Im Verlauf des Stücks wird auf der Rückwand mit den Farbschlieren eine Videoprojektion gezeigt und von Lina als seltene Super-8-Aufnahme angekündigt. In dem Video sitzt eine Gruppe FreundInnen, die meisten zwischen 30 und 40 Jahre alt, auf einer Picknickdecke unterhalb eines Bahndamms an einem Gewässer. Sie tragen bunte Sommerkleidung und Sonnenbrillen. In Zeitlupe reden sie miteinander, lachen und hängen gemeinsam rum. In mehreren Szenen werden schattenhafte Live-Kamerabilder im Negativ auf die Rückwand projiziert. Dabei zeigen sich die aufgenommenen Bewegungen von Lina einige Sekunden später als weißer Schatten, sodass eine zeitlich versetzte Doppelung der Figur entsteht, wenn die Darstellerin auf die Rückwand zugeht. Steht sie direkt davor, wird ihr weißes Schattenbild unendlich oft vervielfältigt. Dieser Effekt wird eingesetzt, wenn Laios seinem unbekannten Sohn begegnet. Wenn Lina davon erzählt, wie Laios und Jokaste auf die Seherin Pythia treffen, wird im Hintergrund groß deren Name Pythia an die Rückwand projiziert. Hintergrundgeräusche und Musik werden über Lautsprecher abgespielt. Das war die audiodeskriptive Einführung zum Stück Laios für das Berliner Theatertreffen 2024 im Haus der Berliner Festspiele. Die Einführung entstand durch Förderband e.V. in Kooperation mit dem Theatertreffen der Berliner Festspiele und dem Deutschen Schauspielhaus Hamburg. Text Felix Koch, Redaktion Katrin Wirmer, Imke Baumann. Tonaufnahme Haus der Kulturen der Welt, Matthias Hartenberger. Sprachregie Imke Baumann. Sprecherin Nadja Schulz-Berlinghoff.